Nochmal ein größtes Dankeschön, dass ich hier mit euch feiern darf, Gottesdienst feiern darf und auch wunderschöne Wahrheiten mit euch schon gesungen habe. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ich bringe Grüße von München mit. Genau, also das wollte ich noch sagen. Ja. Wir schauen uns heute den Philemon-Brief. Wenn jemand eine Bibel dabei hat, wird sehr helfen, den aufzuschlagen. Wenn nicht, also ich werde den Text auch vorlesen. Von daher kann man auch einfach dabei gut zuhören. Aber es wird auf jeden Fall helfen, währenddessen auch die Bibeltext vor sich zu haben. Davor möchte ich mit uns nochmal beten. Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort. Wir danken dir für das Privileg, dich zu kennen dass du zu uns gesprochen hast, Herr. Du bist kein stummer Gott, sondern du redest zu uns, Herr. Und du redest durch dein Wort und wir beten, Herr, dass du uns die Ohren öffnest und die Herzen vor allem öffnest, Herr, sodass wir das aufnehmen, sodass wir deine Wahrheit hören, Herr. Und Vater, wir beten, dass du mir auch dabei hilfst, dein Wort treu zu verkündigen. Ich möchte kleiner werden, damit du größer wirst, Herr. Bitte hilf mir dabei. Amen. Konflikte sind leider ein normaler Fakt des Lebens in unserer gefallenen Welt. Wenn du noch nie in einem Konflikt warst, bist du entweder zu jung, das erlebt zu haben, oder du hast keinen Kontakt mit Menschen. Konflikte gehören einfach zu unserem Leben auf Erden. Vielleicht ist das mit einem Arbeitskollegen oder vielleicht auch der Chef, der deiner Meinung nach drauf und dran ist, dich zu beeinträchtigen. Vielleicht ist das mit einem sonst sehr guten Freund, aber aus irgendeinem Grund könnt ihr nicht mehr Auge ins Auge schauen. Vielleicht stehen die Konflikte euch näher in der Verwandtschaft. Vielleicht der Cousin, den du nicht aushalten kannst. Oder die Tante, die dich tierisch nervt. Manchmal sind Konflikte in der eigenen Familie, also in dem eigenen Haus, Geschwister, die verstritten sind, vielleicht wegen einer Erbschaft. Eltern und Kinder, für die die Generationsunterschiede doch zu groß zu überbrücken scheint. Wir haben manche Teenager unter uns. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und vielleicht kennt ihr sehr persönlich auch besonders Konflikte. In diesem Alter vor allem mit den Eltern vielleicht. Ja? Ihr meint, dass sie euer Spaß verderben wollt. Wir kennen alle Konflikte. Und ein Ort, wo Konflikte auch oft sehr präsent ist, ist in der Gemeinde. Ja? Unter Christen passiert das auch. Vielleicht kennt ihr das ganz persönlich, vielleicht kennt ihr das auch aktuell. Vielleicht mit einer bestimmten Frau, die dich ständig blöd anschaut. Oder vielleicht mit einem Mann, der mal harsch mit dir war. Konflikt kennen wir leider alle viel zu gut, weil wir, zwischen zwei Menschen sind immer mindestens zwei Sünder, die beteiligt sind. Und wenn man in einem Konflikt steckt, ist es schwierig, da rauszukommen, weil man oft lieber auf das eigene Recht beharren will und sich selbst rechtfertigen, sich selbst schützen will. Das ist eine normale Reaktion für Menschen, die eben in einer gefallenen Welt leben. Und wenn wir von jemandem schon oft verletzt wurden, können wir in bestimmten Fällen sogar diejenigen, die uns verletzt haben, als hoffnungslose Fälle abstempeln. Dementsprechend geben wir diese Menschen auf und verschließen uns, vielleicht auch daher, weil wir eben uns selbst schützen wollen. Und ein ähnliches Problem hatte Philemon im ersten Jahrhundert. Und ich möchte den Brief jetzt lesen, den Paulus an Philemon schreibt. Und wir können dann nachher ein bisschen mehr hören, was wir über Philemon wissen, aus dem Brief wissen. Philemon. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, an Philemon, den Lieben, unseren Mitarbeiter, und an Apphia, die Schwester, und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Hause. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deine gedenke in meinen Gebeten. Denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen, dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde in Erkenntnis all des Guten, das wir haben in Christus. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen doch nur bitten, so wie ich bin, Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener Christi Jesu. So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Den sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz. Ich wollte ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deiner Stadt diene in der Gefangenschaft um des Evangeliums willen. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hättest. Nun nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave, ein geliebter Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch in dem Herrn. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er aber dir Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand. Ich will's bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldig bist. Ja, lieber Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir erfreue in dem Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. In Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Zugleich bereite mir die Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch geschenkt werde. Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Nun, obwohl wir nicht die ganze Geschichte kennen, können wir aus den Puzzleteilen doch manches hier abgewinnen. Paulus schreibt an einen engen Freund, Philemon. Er hat in Kolossä gewohnt, das ist in Kleinasien, heutige Türkei. Und er war wohlhabend, scheinbar. Ja, weil sein Haus ist zum Beispiel groß genug, um eine Gemeinde unterzubringen. Das haben wir in Vers 2 gehört. Er besitzt auch Sklaven, ja, und wenn jemand stört an das Wort, also es ist nicht mit den Sklaven zu vergleichen, die verschleppt wurden von Afrika nach Nordamerika, waren einfach mehr, so wie heutzutage würde man sagen, Hausdiener. Die hatten weniger Rechte als jetzt die Hausdiener von heutzutage, aber man soll so mehr in diese Richtung verstehen. Das war ein Sklave zu der damaligen Zeit. Wir lesen, also Philemon hatte zumindest einen Sklave, von daher das deutet darauf hin, dass er wohlhabend war. Er ist auch ein vorbildlicher Christ. Wir lesen, haben gelesen in Vers 5, dass seine Liebe und sein Glaube sichtbar sind, ja? Also bekannt sind unter den Gläubigen in dieser Gegend. Und dann in Vers 7 haben wir gelesen, dass der Glaube und die Liebe, die er ausstrahlt, anderen Christen ermutigt und erfrischt. Und letztlich auch Paulus, der dadurch viel Freude und Trost erfährt. Also wir lernen dann, dass Philemon ein vorbildlicher Christ ist. Ja? Er ist jemand, der gut unterwegs ist mit dem Herrn. Er hatte, also Philemon hatte eben dieser Sklave Onesimus. Er scheint erstens ein unnützer Diener gewesen zu sein. Also das lesen wir in Vers 11. Das ist auch ironisch, was Paulus hier schreibt, weil der Name Onesimus bedeutet nützlich. Ja? Also der sagt, Onesimus, der dir einmal unnütz war, das widerspricht seinem Namen, also Onesimus, der nützlich bedeutet. Auf alle Fälle hat Onesimus Unrecht getan. Vielleicht hat er irgendwas gestohlen oder irgendwas versäumt. Und dann ist er anscheinend weggelaufen. Oder auch Philemon hatte einfach die Nase voll von ihm und hat ihn fortgeschickt. Der Onesimus ist dann nach Rom geflohen und hat dort Paulus getroffen. Ob er ihn davor kannte oder nicht, kann man nicht sagen. Jedenfalls begegnet er Paulus in Rom. Und nach einer Weile mit Paulus wird Onesimus Christ. Ja, das ist, was er meint in Vers 10, wo er sagt, dass ich habe Onesimus gezeugt. Ja, also der war nicht wirklich sein Vater, aber im Glauben war er sein Vater. Durch ihn ist Onesimus gläubig geworden. Und nun schickt Paulus Onesimus zurück zu seinem Herrn und bittet ihn, diesen wieder aufzunehmen. Nun, man soll das nicht einfach dahin lesen. Ja? Für Philemon wäre das wahrscheinlich eine Zumutung, das zu hören oder das zu lesen. Ja? Onesimus hat ihn bisher nur Kopfschmerzen bereitet. Wir wissen nicht die genauen Sachen, die da passiert ist, aber er war wirklich unnütz für ihn. Ja? Der war nicht ein guter Hausdiener. Womöglich war er auch ein Dieb, ein entflohener Sklave. Er hat sich wirklich an Philemon versündigt. Und rechtlich, also wenn man von römischem Recht schaut, stand es wirklich nicht gut um Onesimus. Ja? Entflohene Sklaven haben wirklich große Strafen bekommen. Also Philemon, wenn man so will, hatte Recht. Ja? Also der war derjenige, der Opfer ist in dieser ganzen Situation. In dieser Konfliktsituation. Aber Paulus erinnert Philemon an Gottes Gnade. Philemon kennt das Evangelium. Paulus erinnert ihn dran. Philemon, du kennst das Evangelium. Du kennst das Evangelium der Gnade und hast Gottes Geist in dir. Philemon, wie alle Christen, wurde in eine Gemeinschaft der Gnade und Annahme hineingerufen, als er Gottes Vergebung empfangen hat. Also sollte er und andere Christen Gemeinschaft erleben, die auch von Vergebung und Annahme geprägt sein sollte. Eine Gemeinschaft von Menschen, die Gnade empfangen haben und sie gerne auch weitergibt. Eine Grace Community oder Gnadengemeinschaft. Und so fordert Paulus Philemon auf, seine Einstellung vom Evangelium her prägen zu lassen. Das besteht aus 4 Aspekten. Das erste von diesen Aspekten ist, in einer Gnadengemeinschaft wird Gnade über Recht gestellt oder dem Recht vorgezogen. Es ist unser normales Empfinden, wenn uns jemand Unrecht tut, um unser Recht zu kämpfen. Ja, das ist menschlich und manchmal suchen wir sogar noch Genugtuung. Und doch bittet Paulus entgegen der normalen menschlichen Empfinden, dass Philemon auf sein Recht verzichtet und stattdessen Onesimus aufnimmt. Er soll vielmehr Gnade zeigen. Und versucht das mal, wenn jemand euch irgendwas Blödes antut und ihr sagt, ich kämpfe nicht dafür oder ich verteidige mich nicht. Das ist richtig schwer. Das kann man nicht einfach so machen. Aber Paulus erinnert ihn daran, dass in einer Glaubensgemeinschaft Gnade ist das Fundament. Ja, und er erinnert ihn daran, dadurch auch, dass er den Brief mit Gnade anfängt und mit Gnade endet. Ja? Das bildet den Rahmen dieses Briefs. Das macht normalerweise Paulus am Anfang von allen seinen Briefen und am Ende von allen seinen Briefen, einfach den Gläubigen zu erinnern, hey, alles, was ihr lebt und alles, was ihr, eure Perspektive soll von Gnade geprägt sein. Das ist die Motivation. Philemon soll daran denken, dass auch er vom Herrn Gnade erfahren hat. Nun würde der Herr auf sein Recht bestehen und fordern, dass Philemon den Preis für seine Sünde zahlt, wäre Philemon hoffnungslos verloren. Aber Philemon hat Gottes Gnade erlebt. Ein unverdientes Geschenk der Errettung hat Philemon von Gott bekommen. Nun, wenn der Herr bei Philemon nicht auf Recht und Gesetzmäßigkeit bestanden hat, was gehört sich eben in seinem Umgang jetzt mit den anderen, die ihm Unrecht tut? Ihr kennt bestimmt diese Gleichnis, die Jesus erzählt hat, über die Talenten. Also einer hat 10.000 Talent geschuldet einem König. Der König hat ihm vergeben. Aber dann war er nicht bereit, jemanden anderen, also dieser Sklave, dieser Knecht war nicht bereit, einem anderen eine viel kleinere Summe zu vergeben. Das war falsch. Wenn Gott uns Gnade gezeigt hat, gebührt er sich, dass wir auch gnädig mit anderen Menschen umgehen. Und für Paulus sind das nicht bloße Worte, die er hier weitergibt. Er lebt das auch vor. Paulus, er sagt in Vers 8, als Apostel hätte er alles Recht gehabt, Philemon zu gebieten, ja, das von Philemon zu fordern, den Onesimus wieder aufzunehmen. Also nicht nur, weil er Apostel ist, aber später lesen wir in Vers 19, dass Philemon ihm irgendwas schuldet. Wir wissen nicht was, aber er schuldet ihm irgendwas. Paulus hätte diese Schuld jetzt abverlangen können. Trotzdem will er Philemon zu nichts zwingen, das sagt er in Vers 14. Paulus stellt Gnade über Recht, also er lebt das vor, gemäß dem Evangelium. Und er ermutigt Philemon, genau das Gleiche zu machen. Und was treibt diesen gnädigen Umgang? Es ist die Liebe, die soll ihren Umgang miteinander prägen. Das sagt er ganz klein, Vers 9. Um der Liebe willen macht er es, um der Liebe willen unter uns. Er will, dass die Liebe das Handeln von den Gläubigen in dieser Gemeinde prägt. Und er weiß, dass Philemon diese Liebe hat. Ja, wir haben schon davon gehört, in den Anfangsversen, also 5 und 7, der sagt das. Ja, Gott hat in Philemon eine Liebe bewirkt, ihm eine Liebe für Menschen geschenkt, die zu anderen hinausfließt. Und Paulus hat auch gebetet in Vers 6, dass Gott ihm noch mehr Wachstum schenkt in dieser Hinsicht. Ja, Paulus hat gebetet, dass Philemons Glaube wirksam wird, sodass andere Christen dadurch Gewinn und Segen erleben. Ja, den Christus durch das Evangelium unter den Gläubigen wirkt. Ja, kurz gesagt, Paulus erwartet, dass die Liebe Gottes Frucht hervorbringt in den Gläubigen. Es soll irgendwas mit uns machen. Ja, es ist nicht eine Sache, die wir einfach zur Kenntnis nehmen, aber es hat keine Auswirkung in unserem Leben. Die Liebe Gottes hat eine Auswirkung in unserem Leben. Es verändert uns. Und Paulus bittet Philemon, die Liebe Gottes, die er von Gott schon empfangen hat, bei dem Fall Onesimus weiterzugeben, anzuwenden. Das ist, was wir aus dieser Situation dann sehen, aus diesem Brief. Aber ihr Lieben, die Einstellung, auf Recht zu verzichten und stattdessen Gnade zu zeigen, also für uns, genauso wie für Philemon damals. Es wird dadurch getrieben, dass wir die Liebe Gottes mehr und mehr Raum geben in unserem Leben. Dass wir die Gnade Gottes mehr und mehr in uns wirken lassen. Dass wir uns vor Augen führen, wie begnadigt wir sind. Deswegen ist es so schön, zum Beispiel später werden wir das Abendmahl feiern, Gottes Gnade wieder vor Augen zu führen. In den Liedern über Gottes Gnade zu singen. Gottes Evangelium immer mal wieder regelmäßig zur Sprache zu bringen. Weil da sehen wir, was für eine Liebe Gott uns gezeigt hat, was für eine Gnade Gott uns gezeigt hat. Und je mehr wir das hören, je mehr wir das verinnerlichen, je mehr wir sehen, wie Gott in Christus uns in Gnade aufgenommen hat und wie Gott keine Wiedergutmachung von uns verlangt hat, bevor er uns aufgenommen hat, desto weniger werden wir auf Recht bestehen wollen, desto mehr werden wir Gnade auch weitergeben wollen, weil wir so bewegt sind von der Liebe und Gnade, die Gott uns zeigt. Ja, Sachen wie, er muss bezahlen oder sie muss eine Lektion werden, das wird für uns so fremd sein, weil wir wissen, Gott ist nicht so mit uns umgegangen. Wie Gott mit uns umgegangen ist, lass uns mit anderen Menschen umgehen. Gnade über Recht in euren Beziehungen. Das ist evangeliumsgemäß. Das ist Evangelium. Das zweite Aspekt, also das war der erste Aspekt, Gnade über Recht. Zweiter Aspekt, in einer Gnadengemeinschaft wird Veränderung sichtbar. In einer Gnadengemeinschaft wird Veränderung sichtbar. Ich glaube, einer der Gründe, warum wir in Konflikten nicht nachgeben, ist, dass wir glauben, die Person in Frage wird sich nie ändern. Was bringt es Menschen, weitere Chancen zu geben, vor allem vielleicht, wenn wir die Person schon sehr lange kennen und meinen, in vielen Jahren hat sich nichts verändert. Und vielleicht ging es bei Philemon auch so, als Onesimus ihn verlassen hat. Vielleicht dachte er, er lässt ihn einfach ziehen, da ist sowieso keine Hoffnung mehr für ihn. Er hat wahrscheinlich nicht geahnt, was mit Onesimus daraufhin passiert. Er wurde gläubig. Ja, so Paulus redet von einer Zeugung hier. Er benutzt diesen Bild, um zu sagen, Onesimus ist ein neuer Mensch geworden. Lieber Philemon, er ist eine neue Kreatur. Und dieser neue Mensch, er benimmt sich ganz anders. Du kennst ihn noch nicht eigentlich. Onesimus, dessen Name nützlich bedeutet, ja, ich habe vorhin gesagt, der war früher ein Unnutz, das weiß ich, Philemon. Aber jetzt ist er mir nützlich geworden und wird dir auch nützlich sein. Er ist sogar so ans Herz von Paulus gewachsen in dieser Zeit. Weil er ist ein komplett neuer Mensch. Das Evangelium hat klare Auswirkungen in dem Leben von Menschen. Es ist Gottes Kraft zur Veränderung. Und es ist unerlässlich, wenn wir Veränderung sehen wollen. Nicht nur in anderen Leuten, sondern auch in uns selbst. In einer Gemeinde oder Familie oder Freundeskreis, in dem das Evangelium herrscht, hat es Auswirkungen. Glaubt ihr das? Dass das Evangelium Menschen verändern kann. Glaubt ihr das? Es kann auch unsere schwierigen Beziehungen verändern. Glaubt ihr das? Erwarte Gottes Wirkung in dem Leben eines Gegenübers, vor allem, wenn dieser Gegenüber Christ ist. Vor allem dann. Ein Pastor hat mir mal einen sehr schönen Rat gegeben, das ist eine der hilfreichsten Sachen, die ich jemals gehört habe. Er hat mir gesagt, ihr sollt nicht nur danach schauen, wo die Person jetzt ist, ja, wie sie sich jetzt verhält, sondern auch, woher sie gekommen ist. Das war mir sehr hilfreich, Menschen nicht in einer Momentaufnahme zu urteilen. Wenn wir Menschen, die das Evangelium hören und im Glauben über eine Zeit betrachten, wir werden eine Entwicklung sehen. Und diese längerfristige Perspektive und die Überzeugung, dass das Evangelium Menschen wirklich neu macht, hilft uns, mit zwischenmenschlichen Schwierigkeiten umzugehen. Ja, denn uns ist klar, wir sind alle noch im Prozess. Gott ist noch nicht fertig mit uns. Also lass uns Geduld miteinander haben, genauso wie Gott mit uns selbst geduldig ist. Wenn wir es selbst verbocken, wir hoffen sehr, dass andere geduldig mit uns ist. Ja, das kennen wir. Wir wollen, dass die Menschen uns weitere Chancen geben. Lass uns das auch mit anderen tun. Es gibt unter uns Onesimusse. Wir sind alle wie Onesimus. Gott arbeitet an uns. Durch die Kraft des Evangeliums, wenn wir daran glauben, werden wir umgewandelt. Lass uns aufeinander Acht geben dann. Lass uns aufeinander warten. Lass uns geduldig sein miteinander. Gott ist noch nicht fertig, weder mit denen noch mit uns. Das war das zweite Aspekt. In einer Gnadengemeinschaft ist Veränderung möglich. Dritten Aspekt. In einer Gnadengemeinschaft werden Beziehungen neu definiert. In einer Gnadengemeinschaft werden Beziehungen neu definiert. Vergleicht mal einen Moment eure Beziehungen mit Geschwistern und eure Beziehungen mit Freunden. Nun, da ist ein Unterschied. Ja, Freunde kann man wählen oder auch wieder abwählen. Freundschaften sind nicht lebenslänglich. Es ist aber nicht so mit Geschwistern. Nun, es ist mir klar, es gibt manchmal schlechte Geschwisterbeziehungen und es gibt manchmal Freundschaften, die enger sind als Beziehungen zu Geschwistern, das ist mir klar. Aber in der Regel, geschwisterliche Beziehungen sind lebenslänglich, unauflösbar. Ich kenne, und das kennt ihr bestimmt auch, ich kenne Damen bei uns in der Gemeinde, die über 80 sind und noch sehr eng mit ihrer Geschwister unterwegs sind. Das ist schön zu sehen. Es ist in der Regel so, dass die Liebe zwischen Geschwistern eben bedingungsloser ist als zwischen Freunden. Mein Bruder und ich hatten schon oft sehr krasse Streiten. Ja? Vielleicht kennen manche der jüngeren Geschwister das auch in ihren eigenen Häusern. Ich hatte richtig Streiten mit meinem Bruder über egal was, also das waren meistens nicht wichtige Sachen, aber ich habe mir im Nachhinein immer also darüber nachgedacht, über dieses Streiten, das wäre das mit Freunden gewesen, hätte ich schon längst diese Freunde verloren. Aber mein Bruder ist noch da und wir lieben uns weiter. Es hat keinen Schaden getan. Nicht, weil wir auf bestimmte Weise oder auf eine ganz, ganz wunderschöne Weise vergebungsbereit sind und sehr gnädig miteinander sind. Also nicht deswegen, sondern weil wir sind Brüder und wir lernen einander zu ertragen. Ja? Wir gehören einfach zusammen und deswegen lernen wir einander zu vergeben und so weiter. Also es kommt aus der Identität heraus, es kommt daher, dass wir zueinander gehören. Es gibt irgendwas Größeres, was uns verbindet, als unser kleines Streiten. Deswegen lernen wir eben, miteinander zu leben. Und das passt alles, also wir haben solche Streiten nicht mehr. Also nicht, dass ihr denkt, das geht so weiter. Aber das war eine Zeit, wo ich gemerkt habe, wow, also wäre das mit irgendeiner anderen Person, wäre unsere Beziehung schon längst vorbei. Aber nicht mit meinem Bruder. Uns verbindet, dass wir Familie sind. Und weil wir Familien sind, eben lernen wir, einander zu ertragen, bedingungslos zu lieben, trotz vieler Makel. Ihr Lieben, als Onesimus zum Glauben gekommen ist, wurde sein Status verändert. Er war nicht mehr irgendwer, sondern ein Kind Gottes. Er wurde in die Familie Gottes adoptiert, wie jeder von uns, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Und die Auswirkung in der Beziehung zu Philemon war so, dass während er vorher bloß ein Hausdiener war, ein Sklave, ist er jetzt ein Bruder, ein lieber Bruder, wie Paulus in Vers 16 betont. Paulus hat ja einen Sklaven verloren, aber jetzt einen Bruder gewonnen. Ihre Beziehung sollte jetzt nicht mehr nach Leistung definiert werden, sondern sie ist jetzt nach Geschwisterliebe, Brüderlichkeit definiert. Ja, ist viel größer als sie. Die haben einen Vater. Sie können einander nicht verlieren. Sie gehören zueinander. Und diese Beziehung ist besser. Sie ist enger, sie ist unauflösbar, wie in Vers 15 zum Ausdruck kommt. Ich kann mich erinnern an eine Konfliktsituation in unserer Gemeinde, wo ich beteiligt war, wo, also es hat mich sehr traurig gemacht, denen auch, also es war beidseitig. Und für lange Zeit während dieser Konflikt war der Gedanke, dass wir die Ewigkeit miteinander verbringen werden, das, was noch was gehalten hat. Das war sehr wichtig für mich, das zu verinnerlichen. Ja, dass ich die nicht gleich aufgegeben habe. Es hat sich gelöst, Gott sei Dank. Wir sind Freunde heute, aber es war ein lange, lange Konflikt. Und das hat mir sehr geholfen zu wissen, wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen. Ich kann die nicht einfach aufgeben. Das sind meine Geschwister. Ist es euch bewusst, wenn ihr über eure Gemeinde denkt? Das sind eure Brüder hier, das sind eure Schwestern hier. Was euch verbindet hier ist stärker und andauernder als jegliche irdische Verbindung. Sie dauert ewig. Ja? Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber eure Glaubensgeschwister tatsächlich sind tatsächlich mit euch untrennbarer verbunden als eure leiblichen Geschwister, wenn sie nicht gläubig sind. Ja, weil die ewig Bestand hat. Während alle anderen menschlichen Verbindungen werden eines Tages nicht mehr da sein. Ja, nicht mal unsere Ehen sind ewig wie diese Beziehungen, die wir miteinander haben in Christus. Du wirst eine Ewigkeit mit deinen Glaubensgeschwistern verbringen. Nun, heute vielleicht mag das bei einem oder anderen ein bisschen Missfallen erzeugen, aber diese Person wird eines Tages verherrlicht werden, mit dir auch, wenn wir alle bei Jesus Christus sind. Es ist wichtig, dass wir diese große Perspektive haben. Ich hoffe, dass das dich motiviert, nicht von kleinen irdischen Problemen bestimmen zu lassen. Bedenke, wer wir sind in Christus. Lebt auch hier in dieser Hinsicht mit Perspektive Ewigkeit. Wir reiben uns an manchen Glaubensgeschwistern und wir würden uns manchmal wünschen, mit dem einen oder mit dem anderen nichts zu tun zu haben. Aber ihr Lieben, in Gottes Weisheit und in seiner Vorsehung hat er genau diese Menschen in eure Leben gestellt. Nicht, weil er damit dein Leben schwierig machen wollte, sondern damit du in dieser Situation an bedingungslose Liebe und Annahme wachsen kannst. Er will, dass wir lernen, mit den Schwächen voneinander umzugehen und sie trotzdem anzunehmen, genauso wie Jesus Christus uns trotzdem annimmt, obwohl er unsere Schwächen am besten kennt. Man tut das für Geschwister nicht, weil sie es verdienen, sondern weil sie Familie sind. Und dadurch erkennen wir besser, was es heißt, dass Gott uns bedingungslos liebt. Und je mehr wir darin wachsen, werden wir Gott immer ähnlicher. Und meine Hoffnung ist, dass wir in unseren Gemeinden, in unseren Gnadengemeinschaften sozusagen, so über die Glaubensgeschwister mehr und mehr nachdenken. Ich komme zu dem letzten Aspekt. In einer Gnadengemeinschaft wird Sünde gesühnt. In einer Gnadengemeinschaft wird Sünde gesühnt oder gedeckt. Ja, Christen sind neue Kreaturen, aber sie haben noch mit dem Fleisch zu kämpfen. Ja, sie versündigen sich aneinander. Deswegen gibt es Konflikte. Das ist die Realität. Eines Tages werden wir dieses Problem nicht mehr haben, aber noch gehört es zu unserer Erfahrung in dieser Welt und auch in der Gemeinde. Nun, was sind die menschlichen Reaktionen auf Konfliktsituationen? Vielleicht kennt ihr das auch aus euren Konflikten. Oft vertuscht man Konflikte, ja? Besser nicht darüber zu reden und tun, als ob nichts passiert ist. Das andere ist Verbannung, ja? Menschen ächten oder ausgrenzen, mit denen wir ein Problem haben. Oder auch eine dritte Reaktion, verkleinern, ja? Die Sünde, die da ist, nicht wirklich Sünde nennen, sondern sie irgendwie zu rechtfertigen. Das sind alle menschliche Lösungen für Konflikte, für Sünde, auch in der Gemeinde. Aber in einer Gnadengemeinschaft funktioniert es anders. Paulus schaut nicht über die Schuld von Onesimus hinweg. Er spricht das an. Ja? Er vertuscht das nicht, er verkleinert das nicht. Paulus tritt auch für den bußfertigen Schuldigen ein und ermutigt Philemon, ihn aufzunehmen. Ja? Also keine Verbannung. Ja? Der sagt nicht, Onesimus, weg. Und das ist eben eine gesunde Vorgehensweise, wenn ein Bruder oder Schwester sündigt. Manchmal ist Konfrontation notwendig, aber die Person darf nicht verachtet werden, sondern es wird bemüht, die Person zurückzugewinnen. Es wird darum bemüht, die Person zurückzugewinnen. Und wenn die Person dann Buße tut, soll die Person eben wieder aufgenommen werden. Ja, denn wenn diese Person vom Herrn vergeben wurde, können wir nichts vorenthalten, dürfen wir nichts vorenthalten. Und noch eine Sache sehen wir, ja, die Rolle des Friedensstiftes. Habt ihr gemerkt, dass Paulus für Onesimus eintritt? Ja? Der vertritt Onesimus gegenüber Philemon. Paulus ist sogar bereit, die Kosten zu übernehmen. Das lesen wir in Vers 18 und 19. Er ist sogar bereit, die Kosten zu übernehmen, damit die Versöhnung zwischen Onesimus und Philemon stattfindet. Und das ist ein wunderschönes Bild für Christus und sein Opfer. Viel schlimmer stehen wir gegenüber Gott als Onesimus damals gegenüber Philemon. Gott hätte jedes Recht, uns zu richten wegen unserer Sünde. Aber er ließ Frieden zwischen uns stiften durch den Friedensstifter Jesus Christus. Jesus vertrat uns sündige Menschen vor dem Vater und nahm unsere Schuld auf sich, sodass nichts mehr zwischen uns und dem Vater steht. Paulus, der die Versöhnung in Christus erlebt hat, folgt in dem Vorbild Jesu. Er agiert als Friedensstifter zwischen seinen Glaubensbrüdern. Und es ist sehr wichtig auch, dass wir lernen, wenn wir in einer Gemeinde sind, auch diese Rolle einzunehmen, der Friedensstifter zu sein, wenn wir wissen von Konflikten. Konflikte in der Gemeinde ist nicht wie Konflikte da draußen. Da draußen kannst du sagen, das geht mir nichts an. So ist es nicht in Gemeinde. Es geht jedem an, wenn ein Konflikt im Raum ist. Natürlich ist es nicht der Platz von jedem, da hineinzusprechen, aber ihr betet, dass die Konflikte aufhören. Und wenn ihr Menschen nahestehen, den Konflikte sind, versuche, soweit es möglich ist, die Rolle des Friedensstiftes einzunehmen, damit Frieden und wirkliche Liebe unter uns, unter Glaubensgeschwistern herrscht. Versöhnung kostet und manchmal sehr viel. Aber lass uns davon der Liebe Gottes motivieren, der auch so viel gab, sodass wir mit ihm versöhnt werden konnten. So läuft es, liebe Geschwister, in eine Gnadengemeinschaft. Gnade wird über Gesetzmäßigkeit gestellt. Leben werden verändert. Es gibt enge brüderliche Beziehungen unter Gläubigen. Und Sünde wird aufgedeckt, damit sie wieder zugedeckt wird. Lass uns so leben, wie Gott mit uns umgegangen ist. Lass uns miteinander umgehen. Ich bete. Vater, wir beten, wir danken dir für deine wunderbare Gnade, für deine Liebe. Herr, du hast das am besten, auf der größte Weise gezeigt. Und ich bete, Herr, dass du dieser Gemeinde und uns auch in München und deine Kindern überall in der Welt, dass du uns wirklich hilfst, diese Gnade zu verinnerlichen, sodass das unser Standard wird, wie wir mit anderen Menschen umgehen, vor allem, wenn es um Geschwister geht. Bitte verändere du uns, Herr. Wir brauchen deine Hilfe. Wir sind so von dir abhängig. Und wir danken dir, dass du uns veränderst und dass du uns mehr und mehr in diese Richtung verändern willst, Herr. Und so tu dein Werk in uns. Und lass uns nicht im Weg stehen, sei es wegen Stolz, oder eine Hoffnungslosigkeit gegenüber anderen Menschen. Bitte hilf uns, Herr, dass wir dir vertrauen mehr und mehr, dass du Menschen veränderst, dass du uns veränderst und dass wir bereit sind, mit Konflikten auf biblische Weise umzugehen, Herr. Bitte hilf uns, in Jesu Namen. Amen.